Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Mittwoch, der 6. Juli 2022. Bergfest, wie man bei mir in Baden-Württemberg sagt. Nein, Bergfest in dieser letzten Woche vor meiner langen Sommerpause, von der ich gar nicht weiß, ob ich wiederkommen werde. Doch, ich weiß schon, wann ich wiederkommen werde. Aber ich sag's euch nicht, weil ich so ein bisschen künstliche Spannung erzeugen will. Versteht ihr? Wer sonst nichts hat, muss künstliche Spannung erzeugen. Und genau zu denen gehöre ich. Bisschen freue ich mich auf die Sommerpause, muss ich sagen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mich mal auf eine Sendepause freuen würde. Ich als Dauersender, als Dauerplapperer, der gar nicht anders kann als plappern. Ja, ich bin mal froh, wenn ich mal wirklich nicht jeden Mist kommentieren muss, der irgendwo abgesondert wird. Nicht jeden Pups hier mit einem weiteren Pups versehen muss. Na, hat auch mal schöne Seiten, muss man sagen. Wobei ich ganz froh bin, dass wir diese Woche noch ein bisschen Zeit haben für genau den Irrsinn, der mir ab nächster Woche am Arm vorbeigeht. Ja, ist ja ein jugendfreies Programm hier. Also bitte. So, gucken wir mal, was unser aktueller, noch Lieblingskanzler Olaf Scholz gerade macht. Der hat ja auch gerade mit vielen Problemen zu kämpfen. Es ist furchtbar. Der arme Junge, dafür ist er nicht Kanzler geworden. Wenn er das gewusst hätte, was er jetzt alles durchstehen muss, wäre er dann Kanzler geworden. Ich glaube, er dachte, er wird Kanzler in so einer Post-Merkel-Ära.
Ja, wird schon, müssen wir nicht so viel machen, läuft schon alleine so weiter wie bisher.
Nein, und jetzt das, Inflation, die sicherheitspolitische Zeitenwende, vor der wir immer noch nicht wissen, was sie genau ist. Und natürlich der richtige Umgang mit dem Ukraine-Krieg. Aber es gibt auch ein paar Anzeichen, dass sich der Wind ein bisschen gedreht haben könnte für Olaf Scholz. Denn eigentlich ist er ganz gut darin, die ganzen Probleme einfach auszusitzen. Das kennen wir, das hat er von Merkel gelernt. Selbst so einen Tag wie heute, den sollte er ohne Probleme aussitzen können. Heute findet nämlich eine Regierungsbefragung durch die Opposition im Bundestag statt. Oh my fucking God! Da muss der Scholz aber... Da muss er sich richtig viel Uhu auf den Stuhl kleben, damit er da sitzen bleibt und nicht einfach aufsteht und sagt,
Sie können mich alle mal, Sie wissen alle gar nicht, wie geil ich bin. Wenn Sie es nicht verstanden haben, sage ich es Ihnen jetzt, nicht?
Das ist, glaube ich, das Einzige, was er sagen möchte, wenn er kritisiert wird. Aber heute nicht. Olaf Scholz muss nämlich Rede und Antwort stehen. Also er muss sich irgendwie lösen von dem ganzen Patex, das auf seinem Stuhl klebt und irgendwann mal ans Rednerpult gehen. Also sollte er, müsste er, könnte er, wenn er sich danach fühlt. Wenn nicht,
dann lässt das einfach bleiben, so wie wir das kennen.
Im Grunde genommen wurde er neulich schon nach den Sicherheitsgarantien für die Ukraine gefragt. Eine Frage, die auch heute wieder kommen könnte im Bundestag. Und da gab er sich schon beim letzten Mal so wortkarg, dass es also wortkarger heute im Bundestag kaum geht.
Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind?
Ja, könnte ich. Das war's.
Ob man so auch Fragen der Opposition beantworten kann? Fragen, die Friedrich Merz im Bundestag stellt? Das glaube ich nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber es beißen sich ja alle ein bisschen auch die Zähne aus an unserem Kanzler. Ne? Die Opposition, die Journalisten, sowieso gut Journalisten, beißen sich an allem die Zähne aus. Das ist ihre Job Description, wie wir Franzosen sagen. Nur einer, der hat es eigentlich immer geschafft, Olaf Scholz irgendwie zu provozieren. Und der muss jetzt gehen. Die letzte Stimme der Freiheit, der noch wirklich gesagt hat, was man sagen muss. André Melnik.
Völlig unbeeindruckt von diplomatischen Gepflogenheiten bezeichnete der ukrainische Botschafter den deutschen Kanzler als beleidigte Leberwurst.
Aber André Melnik, der ukrainische Botschafter, ist wohl bald weg. Zumindest soll er zurück nach Kiew berufen werden. Hört man so. Wegen der beleidigten Leberwurst oder weil der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Oberspinne in einem Netz aus Russland-Kontakten bezeichnet hat. Vielleicht deshalb, nein, Quatsch, Peanuts, nix ist das, das interessiert keine Sau. Er soll zurück wegen anderer Lappalien, also wegen etwas größerer, also minimal größerer Lappalien. Melnik war eigentlich auf dem richtigen Weg, nämlich bis das hier geschah.
Aber dann hat Melnik sich zunehmend verrannt und zuletzt viel Kritik bekommen, unter anderem für seine Sympathie mit ukrainischen Nazi-Kollaborateuren. Dafür musste er sogar aus der Heimat, aus Kiew, einen Rüffel einstecken. Dort hat man jetzt offenbar genug vom Mann in Berlin.
Und der Mann in Berlin wird nun abgezogen, denn Melnik konnte in einem Gespräch mit Thilo Jung von Jung und Naiv einen Satz ab, sondern der eben doch keine so ganz kleine Lappalie war. Er hat nämlich Stepan Bandera, den ukrainischen Nationalhelden, Nationalheld ist ja wörtlich gemeint, Betonung auf national und dann Held, also Stepan Bandera, der ukrainische Nationalheld und gleichzeitig Verantwortliche für Massaker an der jüdischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg, den konnte er einfach, warum auch immer, er hat es nicht geschafft, den einfach mal zu verurteilen.
Ich weiß nicht, was Sie sich ausdenken, aber wir reden über Bandera. Ja? Und wir reden über Bandera.
Die ganze Welt erkennt an, dass Bandera an der Ermordung von hunderttausenden Juden beteiligt ist.
Nein, das stimmt nicht.
Außer die Ukraine.
Es gibt keine Belege, dass Bandera-Truppen hunderttausende Juden ermordet haben.
Das Problem ist nur, genau diese Belege, die gibt's halt blöderweise doch. Und das ist halt blöd, wenn man Botschafter ist und dann sagt, ach Fakten, pff, Fakten, pff, Fakten sind auch nur Meinungen, die man nicht wirklich belegen kann. Doch, kann man. Das Ganze wurde dann auch der Regierung in Kiew zu viel und das will schon was heißen. Und jetzt kommt Melnik wohl zurück aus Deutschland in die Ukraine. Noch ein lästiges Problem weniger für den Bundeskanzler und eines mehr für Selenskyj. Der Tag scheint gerettet für unseren Schlumpfi Scholz. Keine beleidigte Leberwurst mehr in Deutschland. Bleibt für Scholz eigentlich nur noch ein kurzes Schlusswort zu bestellen. Könnte er das denn machen als Geste der persönlichen Größe so vielleicht?
Könnte ich. Das war's.
Vielleicht ist das mit der Verabschiedung dann aber doch keine so ganz gute Idee unter den Bedingungen. Und damit kommen wir zum nächsten Mann, der nicht so wahnsinnig gute Ideen hat, nämlich der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann. Und da sagen sich jetzt sicher einige von euch, hä, what the fuck? Wie tief sind wir gefallen hier beim Radio 1 morgendlichen News-Satire-Quatsch-Podcast, dass wir jetzt schon über hessische Provinzpolitiker hier berichten müssen? Haben wir das wirklich nötig? Ja, in dem Fall haben wir es, denn was dort seit einiger Zeit los ist, das ist doch recht erstaunlich.
Eigentlich wollte die Regierungskoalition im Römer aus Grünen, Feldmanns eigener Partei der SPD, FDP und Volt bereits nächste Woche ein Abwahlverfahren gegen ihn in Gang bringen. Hintergrund ist unter anderem, dass der OB sich in der AWO-Affäre vor Gericht wegen Vorteilsannahme im Amt verantworten muss.
Schwierig zu sagen, was mich jetzt mehr verwirrt, dass die Frau von Oberbürgermeister Feldmann sich übertariflich als Kindergartenleiterin, obwohl das darf man ja gar nicht mehr so sagen, das ist ja politisch unkorrekt, das muss heißen Kita-Leiterin, hat entlohnen lassen oder dass die Partei Volt an der Stadtregierung in Frankfurt beteiligt ist. Aber neben dem Skandal um seine Frau hat Feldmann auch noch ein paar weitere Aussagen gemacht, die schwierig waren. So hat er sich zum Beispiel lautstark über die betörende Wirkung von Stewardessen auf seinen Hormonhaushalt geäußert. Also, weiß jetzt nicht, was daran dramatisch ist. So geht's mir auch. Wenn ich Stewardessen sehe, dann, also wenn ich mal in einem Flugzeug sitze und Stewardessen sehe, also dann, da passe ich gar nicht mehr in so einen Sitz rein, ne? Und da passe ich auch nicht mehr in so eine Maschine rein. Da werde ich so groß und so wahnsinnig, dass ich eigentlich alleine eine Maschine bräuchte. Ja, also ich verstehe den Feldmann da. Und er wollte sich ja nach dem Sieg von Eintracht Frankfurt in der Europa League alleine mit der Mannschaft auf dem Rathausbalkon feiern lassen. Es ist schon ein komischer Skandal, der sich da in Frankfurt zusammengebraut hatte. Abtreten will Feldmann also doch. Aber Achtung, erst Ende Januar 2023. Auf die Idee musste auch erstmal kommen. Ne? Gehen ja, aber erst dann, wenn sich keiner mehr dran erinnert, dass du eigentlich gehen musstest. So macht man das. Von Frankfurt lernen heißt bleiben lernen.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Die parallelen Wahlvorgänge zum Bundestag und zum Abgeordnetenhaus hatten Berlin letztes Jahr in ein regelrechtes Chaos gestürzt. Verschlossene Wahllokale, fehlende Stimmzettel, lange Schlangen vor den Kabinen. Nun hat eine Expertenkommission einen Abschlussbericht zu den Wahlpannen aus dem letzten September vorgelegt. Vielleicht wissen wir heute dann ja, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Hier eine erste Analyse.
Dass sich teils lange Schlangen bilden würden, hätte man also kommen sehen können. Es lagen zu wenige Stimmzettel bereit und der Nachschub am Wahltag selbst klappte dann nicht überall, auch weil Kisten falsch beschriftet waren und die Auslieferung durch den Marathon behindert wurde. Ein solches Großereignis am gleichen Tag zu veranstalten, bezeichnete die Kommission klar als Fehler.
Was für ein genialer Einfall, den Berliner Marathon am großen Wahlsonntag zu veranstalten. Fantastische Idee. Da siehst du einfach, dass sich Berlin im Grunde komplett aufgegeben hat. Heute ist Marathon. Nein, heute ist Wahl. Nee, heute ist Marathon. Aber heute ist Wahl. Da müssen die Leute wählen können. Können sie nach dem Marathon machen. Ja, aber die müssen doch vorher wählen. Die können sie auch verschwitzt ins Wahllokal gehen. Ja, aber es ist doch, heute ist Wahltag. Nee, ist kein Wahltag. So ging das hin und her. Und am Ende des Tages mussten dann Fahrradfahrer die Stimmzettel in die einzelnen Rathäuser bringen. Und ich dachte, hättest du sie mal alle einem Marathonläufer in die Hand gedrückt, der wäre schneller da gewesen. Das passt zur regierenden Bürgermeisterin von Berlin. Auch da sagt man, ja,
Franziska Giffey,
für Berlin reicht's. Ende September will das Berliner Verfassungsgericht, also genauer der Verfassungsgerichtshof, hier müssen wir exakt sein, mündlich über die zahlreichen Einsprüche verhandeln. Wir können also gespannt bleiben, was da mündlich rauskommt und ob es auch was Schriftliches gibt oder ob dafür wieder mal in Berlin standesgemäß das Geld fehlt. In der Nacht zu morgen ist es genau ein Jahr her, dass der Präsident von Haiti, Jovenel Moïse, so heißt er, das I mit zwei Punkten drauf heißt Moïse. Warum hat mir eigentlich keiner hier reingeschrieben, wie man den richtig ausspricht? Wo ist denn der ARD-Sprachdatenbank-Manager, wenn man ihn mal braucht? Auf jeden Fall der Präsident von Haiti. Wie auch immer er heißt, ist auch nicht wichtig. Ich meine, wir leben hier in Europa, da muss man sowas nicht wissen. Wir sind schließlich immer noch die Speerspitze der Aufklärung. Da muss man sich hier nicht drum kümmern, wie da unten da irgendeiner ausgesprochen wird. Auf jeden Fall der Jovenel Moïse, Jovenel Moïse, egal. Auf jeden Fall der mutmaßlich von kolumbianischen Söldnern in seiner Residenz ermordet wurde. Ach, der wurde ermordet. Dann sollte man da keine Scherze drüber machen. Aber das habe ich jetzt auch erst jetzt gelesen, habe ich auch erst jetzt rausgefunden. Ja, bis heute gibt es weder einen Gerichtsprozess gegen irgendeinen Tatverdächtigen, noch sind die Hintergründe der Tat geklärt.
Stattdessen versinkt das Land im Chaos. Seit der Ermordung habe sich nichts verbessert.
Gangs are becoming even more powerful.
Im Gegenteil, die Gangs werden immer noch stärker. Die Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Banden hat allein im Mai 200 Todesopfer gefordert. Es gibt Teile des Landes, die sind quasi nicht zugänglich. Sie stehen unter der Kontrolle der Banden.
Und auch ein Nachfolger des Präsidenten wurde im Karibikstaat bisher nicht gewählt. Na dann müssen wir uns auch nochmal gucken, wie man den toten, aber offensichtlich immer noch amtierenden Präsidenten richtig ausspricht.
Die Zahl des Morgens.
Das ist heute die 81, denn 81% der Deutschen nutzt laut einer aktuellen Umfrage einen Festnetzanschluss. Bemerkenswert ist, dass bei der gleichen Befragung im vergangenen Jahr fast 10% weniger angegeben hatten, per Festnetz zu telefonieren. Ein richtiger Retro-Trend, der sich da in der Telekommunikation bemerkbar macht, oder? Vielleicht ist die Entwicklung aber auch nicht ganz ungewöhnlich. Schließlich hinkt Deutschland beim Ausbau der Mobilfunknetze im europäischen Vergleich weit hinterher. Das hätte ich jetzt wiederum nicht gedacht.
Wach und wichtig. Das Interview.
Nach monatelangen Beratungen war es Mitte Juni dann soweit. Das Berliner Mietenbündnis konnte offiziell in Kraft treten. Die Idee ist ein Prestigeprojekt der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey und soll alle wichtigen Akteure in ein Boot holen. Wohnungsbaukonzerne, Mieter und auch die Politik. Was für Veränderungen die Mieterschaft in der Bundeshauptstadt jetzt erwarten kann und welche Signalwirkung dieses gemeinsame Vorgehen gegen explodierende Mietpreise und knappen Wohnraum haben könnte, das frage ich Florian Koch. Er ist Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Seine Schwerpunkte sind unter anderem Immobilienwirtschaft und Stadtentwicklung. Guten Morgen, Herr Koch.
Hallo, Herr Schröder.
Vielleicht können Sie uns das ja zu Beginn noch mal kurz zusammenfassen, also auch für einfache Leute wie mich, die es nicht so wirklich verstanden haben. Was ist das Ziel dieser Initiative der regierenden Bürgermeisterin von Berlin?
Ja, das sogenannte Bündnis für Wohnungsbau und bezahlbares Wohnen hat im Prinzip zwei wesentliche Ziele. Einerseits geht es darum, zu zeigen, dass auf dem Berliner Wohnungsmarkt nun nach Jahren der Konfrontation und Kooperation herrscht, das heißt eine gewisse Symbolik, dass mit unterschiedlichen Akteuren zusammen zusammengearbeitet werden soll. Da gehört die Wohnungswirtschaft dazu, aber eben auch die Mieter, Mieterinnen. Und auf der anderen Seite geht es darum, konkrete Regelungen festzulegen, die die Probleme des Berliner Wohnungsmarkts ein bisschen beheben sollen. Da geht es einerseits um den Neubau, aber auch um die Neuvermietung und auch um den Schutz der Mieter. Das jetzt unterschriebene Bündnispapier ist sehr umfangreich und hat ganz, ganz verschiedene Ziele und Maßnahmen, die da genannt werden. Ein paar sind wichtiger als andere. Es geht zum Beispiel um konkrete Zahlen, wie viele Wohnungen neu gebaut werden sollen. Bis Ende 2026 sollen 100.000 weitere Wohnungen gebaut werden.
Wer macht denn schon mit beim Mietenbündnis?
Beim Mietenbündnis sind momentan einerseits natürlich die regierende Bürgermeisterin, die das ja angestoßen hat. Es sind verschiedene Bezirksbürgermeisterinnen sind mit dabei. Auch der Verband der Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, Sprecher von Genossenschaften sind dabei. Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband, auch die Vonovia als einer der größten Vermieter in Berlin ist dabei. Das heißt, man hat eigentlich eine relativ bunte Mischung an Personen und Institutionen, die da dabei sind. Wer allerdings nicht dabei ist, das ist ja auch in den letzten Tagen durch die Presse gegangen, ist einerseits der DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund, dann der ZIA, der Zentral, der Ausschuss der Immobilienwirtschaft und insbesondere auch der Mieterverein, die das Bündnis nicht unterzeichnet haben.
Der Berliner Senat aus SPD, Grünen und Linken hatte eigentlich in seinem Koalitionsvertrag aus dem letzten Jahr noch ein Mietenmoratorium vereinbart. Dieses soll jetzt nicht kommen. Kann die Koalition trotzdem zufrieden sein?
Also man muss sagen, das natürlich liegt jetzt etwas auf dem Tisch, was von verschiedenen Akteuren unterschrieben worden ist. Die Ziele, die dort allerdings drin sind, sind jetzt nicht so umfassend, dass man sagen kann, okay, das wird jetzt dazu führen, dass die Mieten in Berlin erheblich sinken oder zumindest nicht weiter ansteigen. Dazu sind die jetzt vorgelegten Regelungen einfach zu schwach. Und das zeigt auch so ein bisschen die Probleme, Mietenentwicklung in Berlin zu regeln. Das ist gar nicht so einfach und kann jetzt über so das vorliegende Papier eigentlich nicht umfassend gesteuert werden. Also insofern würde ich sagen, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber sicherlich wird das jetzt nicht dazu führen, dass sich der Wohnungsmarkt in Berlin von heute auf morgen komplett dreht.
Ist das jetzt unterm Strich eine Verbesserung für die Mieter in Berlin? Sie sagen, es wird sich nicht alles komplett drehen, aber trotzdem Verbesserung oder eher nicht?
Es gibt ein paar kleine Verbesserungen. Es geht bei der Neuvermietung, soll jetzt bei den großen privaten Wohnungsunternehmen festgelegt werden, dass ein gewisser Anteil an sogenannte WBS-Berechtigte, das heißt Haushalte, die einen Wohnberechtigungsschein bekommen, das sind Haushalte mit unteren und mittleren Einkommen, dass die besser an Wohnungen kommen. Es soll der Schutz der Mieter ist ein bisschen höher, eine Mietbelastungsgrenze auch für niedrige und mittlere Einkommen soll festgelegt werden. Das sind allerdings eigentlich Punkte, die keine ganz große Wirkung entfalten, dass sich hier vor allem um Härtefälle dreht. Was interessant wird, ist zu gucken, inwieweit diese Neubauziele wirklich erreicht werden. Also 100.000 neue Wohnungen bis 2026, das ist eine sportliche Aufgabe. Wenn das umgesetzt wird, dann wird es natürlich einen großen Einfluss auf den Berliner Wohnungsmarkt haben. Allerdings sprechen die Vorzeichen, die wir momentan haben, das heißt den Krieg in der Ukraine, Probleme mit Baumaterialien und Ähnliches, eigentlich nicht dafür, dass dieses Ziel wirklich bis 2026 erreicht wird. Bedingtes positives Fazit von mir, aber keine ganz großen Veränderungen sehe ich dort.
Sowohl der Berliner Mieterverein als auch der Zentrale Immobilienausschuss haben zwar an den Verhandlungen teilgenommen, letztendlich die Vereinbarung aber nicht unterzeichnet. Was ist denn der Grund für diese ablehnende Haltung?
Der Mieterverein hat an den Verhandlungen teilgenommen, hatte dann aber gesagt, die Regelungen, die jetzt getroffen werden, sind einerseits zu wenig, das, was ich vorher gesagt hatte, sie betreffen nur einen kleinen Teil der Mieterinnen und Mieter, und andererseits auch zu unkonkret. Das heißt, dass das Bündnis sagt, es sollen neue Sozialwohnungen gebaut werden. Allerdings ist nicht klar, wer das überhaupt bauen wird. Und daher hat der Mieterverein gesagt, für uns ist das zu unkonkret, das bringt den Mieterinnen und Mietern wenig und hat deshalb nicht unterschrieben. Interessant ist, dass der ZIA, also der Immobilienausschuss, der die Immobilienunternehmen vertritt, aus einem anderen Grund nicht zugestimmt hat. Die haben gesagt, die Regelungen gehen zu weit, die beschränken die Wirtschaftlichkeit unserer Wohnungsunternehmen und haben deshalb nicht unterschrieben. Also insofern eigentlich eine ganz paradoxe Situation. Einerseits wird gesagt, die Regelungen gehen zu weit, andererseits wird gesagt, die Regelungen greifen nicht. Also es gab unterschiedliche Gründe, warum diese beiden Akteure nicht unterschrieben haben.
Das Problem der steigenden Mieten wurde also angegangen und erste Lösungsansätze erarbeitet. Gleichzeitig gibt es ja immer noch das Problem des knappen Wohnraums. Hat das Mietenbündnis dafür denn auch Lösungen oder zumindest versucht man welche zu finden? Sie haben die sportliche Aktivität des Wohnungsbaus angesprochen, die wahrscheinlich kaum einzuhalten sein werden, oder?
Genau, also es wird ein großer Schwerpunkt liegt im Neubau und da steht mit der Zahl 100.000 erstmal, wie Sie gesagt, eine ganz, ganz große Zahl davor. Interessant ist eigentlich, was auch noch in dem Bündnis sich findet. Hier geht es darum, beispielsweise Aufstockungen von bestehenden Gebäuden zu erleichtern. Gleichzeitig werden solche Punkte wie Wohnungstausch auch angesprochen. Allerdings finden sich da immer nur solche Aussagen wie, es wird angestrebt oder wir werden versuchen, wir werden prüfen. Das heißt, die Ideen sind da, allerdings ist noch unklar, wer das denn wirklich umsetzen soll und wie das denn konkret umgesetzt wird. Also ich fand es beeindruckend, wie viel Maßnahmen, wie viele Ideen dort zu finden sind, aber es stellt sich eben die Frage, wird das denn wirklich auch umgesetzt und wer soll das machen?
Welche Alternativen könnte man sich denn aus Ihrer Expertensicht noch vorstellen, um bezahlbare Mieten in einer Großstadt wie Berlin zu ermöglichen?
Also ein wichtiger Punkt ist, sich zu überlegen, was für Neubau man denn überhaupt haben will. Hier finden sich nur die Zahl, dass weitere Wohnungen gebaut werden. Es wird gar nicht drüber nachgedacht, welche Wohnungen wir überhaupt brauchen. Man könnte andere Grundrisse sich überlegen, flexiblere Wohnungen. Man könnte überlegen, auch bei älteren Personen, die vielleicht in einer großen Wohnung wohnen, die aber gerne eine kleinere Wohnung haben und auf der anderen Seite junge Familien, die eine größere Wohnung suchen. Da gibt es Ideen, diesen Wohnungstausch zu ermöglichen. Allerdings ist das noch rechtlich gar nicht so einfach. Das heißt, mein Vorschlag wäre zu überlegen, wie können wir vielleicht alternative Wege finden, die jetzt sich nicht nur an rein quantitativen Zielen festmachen, sondern eben neue Ansätze sich überlegen. Wir haben Herausforderungen wie Aspekte des Homeoffice. Wir haben die Herausforderungen des Klimaschutzes. Da findet sich jetzt relativ wenig in dem Bündnis. Und ich denke, das müsste auch noch berücksichtigt werden. Leider ist es so, dass von heute auf morgen die Probleme auf dem Berliner Wohnungsmarkt nicht gelöst werden können. Da kann das Bündnis auch nicht dazu beitragen. Viele Regelungen müssen auch auf Bundesebene dann gemacht werden. Beispielsweise der Aspekt des Vorkaufsrechts, dass landeseigene Wohnungsbaugesellschaften in Verkäufe einsteigen können. Das sind alles Punkte, wo Berlin zwar Ideen reinbringen kann, aber die letztlich auf Bundesebene entschieden werden können. Also insofern denke ich, dass man eine Vielzahl von unterschiedlichen Maßnahmen ergreifen muss.
Wie ist die Lage in Berlin denn im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten? Gibt es da andere und vielleicht auch effektivere Lösungen? Schließlich ist das Problem von steigenden Mieten ja kein auf Berlin beschränktes Problem. Also in Hamburg und München weiß man ja da auch ein Lied von zu singen.
Genau, ja, also das Bündnis für Wohnen, was jetzt in Berlin gemacht wird, in Hamburg gibt es ein ganz ähnliches Bündnis, die schon seit 2011 am Start sind und die auch den Wohnungsneubau in Hamburg ganz gut gesteuert haben. Das heißt, da funktioniert es. Wichtig dort würde ich sagen, ist es eine gewisse Langfristigkeit, wie gesagt seit 2011, es gibt jährliche Ziele, die auch immer kontrolliert werden, das heißt, da wurde viel, viel erreicht. München, weil Sie es angesprochen haben, ist ein ganz interessanter Ansatz. München hat schon vor mehreren Jahrzehnten angefangen, Land selber zu kaufen und damit ein bisschen besser umzugehen. In Berlin waren die letzten Jahre nicht so wirklich kontinuierlich. Da gab es viele Probleme auf dem Wohnungsmarkt. Man hat Anfang der 2000er Jahre viel öffentliche Wohnungen verkauft. Und da merkt man jetzt, das sind die Probleme, die damals entstanden sind und die Berlin heute auch noch prägen. Insofern ist es immer schwierig, die Städte miteinander zu vergleichen. Aber klar, einiges kann Berlin von Hamburg und München auch lernen.
Florian Koch, mein Namensvetter mit anderem Nachnamen, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin über das Berliner Mietenbündnis und seine Chancen auf Erfolg. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank, Herr Schröder.
Die Radio 1. Denkpause. Heute mit Sheryl Sandberg, Unternehmerin. Es ist der absolute Luxus, Leidenschaft mit Leistung zu kombinieren. Und es ist der wahre Weg zum Glück.
Ende der Denkpause.
So Leute, das war's für heute. Was ist denn heute für ein Tag? Mittwoch, noch 2 Tage, dann ist Sommerpause. Oh, nein, falsch, Entschuldigung, das heißt, noch 2 Tage, dann ist Sommerpause. Es wird furchtbar. Habt einen schönen Tag. Bis morgen.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.